Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen und Achtung, wetten, dass wir alle am Ende der nächsten 2 Stunden ein bisschen schlauer sind und dass wir uns vielleicht sogar eher ein Ticket für die Philharmonie oder für die Oper besorgen, statt uns einen Tag unseres Lebens in der Schlange für überteuerte Adele- oder Madonna-Tickets zu quälen. Ich sage Ihnen auch warum, weil ein Mann zu Gast ist, der uns erklären wird, wie spannend eigentlich klassische Musik im Jahr 2016 sein kann. Der Pianist und Komponist ist da, Joja Wendt. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Joja, wir sind uns schon ein paar Mal über den Weg gelaufen, deswegen sagen wir auch hier in der Sendung du zueinander und quälen uns nicht. Dein letztes Konzert als Besucher, war das ein klassisches oder ein modernes Konzert?
Das war tatsächlich ein klassisches Konzert, ist aber untypisch, weil ich habe auch viele Pop-Songs, Pop-Konzerte und auch Jazz-Konzerte besucht. Dieses war aber zufälligerweise ein klassisches.
Magst du sagen, was für eins?
Ja, das war ein großartiger Pianist, den ich über alle Maßen liebe und schätze. Grigori Sokolov heißt der Mann. Das ist ein Insider für Pianisten. Eigentlich ist eigentlich ein Piano-Star so für Pianisten.
Als du noch Haare hattest, ne? Und zu Popkonzerten gegangen bist, zu wem hast du geheadbanged?
AC/DC natürlich. ich habe aber auch mit Angus Young schon zusammen gejammt damals. Ne? Wir haben zusammen Musik gemacht und das war natürlich, also AC/DC ist also eine Band, die mich begleitet. Aber wo du gerade von Haaren sprichst, es gab einen Pop-Pianisten und Sänger, der hieß Gilbert O'Sullivan. Hatte so eine Mähne. Und
ja, natürlich, klar. Kennst jeder, du noch? Ja.
War auch noch so ein Typ, so Get Down und Claire und hat tolle Songs geschrieben und so. Und das war mir immer sympathisch, dass Typen am Klavier saßen und Songs spielten und einfach cool waren und die Mädels die toll fanden.
Da strahlen seine Augen. Joja Wendt ist mein Gast heute Vormittag, ein Mann, der von und für die Klaviermusik lebt. Der norddeutsche Tastenking, das habe ich über dich gelesen. Schön, dass du da bist und wir können uns auf einiges gefasst machen.
HR1.
Genau, meins.
Der HR1 Talk am Sonntagvormittag und mein Gast heißt Wendt. Joja Wendt. Da sind die meisten direkt im Bild. Es gibt aber auch so ein paar Joja, die werden sagen, ja, erklärt mir mal, wer der Mann ist. Geboren am
31.07.1964, darf ich sagen? 64?
Ja, natürlich. Ja. Weil ich 10 Jahre jünger bin.
Ja, aber du bist halt ein junger Kerl. Außerdem siehst du auch blendend aus.
Geboren in?
In Hamburg.
Mhm. Familienstand.
Verheiratet. Glücklich sogar, darf man das sagen?
Natürlich, das musst du sogar sagen. Deine Frau heißt Birte?
Ja.
Die macht eher in Zahlen, ne?
Die ist Steuerberaterin vom Beruf tatsächlich. So haben wir uns kennengelernt. Mein Vater hat sie mir zugeführt, weil er sagte, du musst deine Steuern in Ordnung haben.
Ernsthaft? Du bist mit deinem Aktenordner unterm Arm zu ihr gelaufen, hat sie gesagt?
Aktenordner ist übertrieben. Ich hatte so eine Schuhkartondose mit...
So wie man das macht.
Wie man das eben hatte, ne? Als Musiker. Und mein Vater hat gesagt, ey, du musst deine Steuererklärung richtig machen, als ich ihm gesagt habe, ich will Musiker werden. Also bin ich mit dem hingetapert. Und da saß eine wunderschöne junge Dame.
Und da hast du gesagt, wollen Sie meine Steuerberaterin werden?
Ja, und sie sagte, nö, ich habe gerade so viel zu tun. Und dann aber irgendwie über die Jahre hat sich das entwickelt.
Aus dieser Kiste sind 2 Kinder gekommen, richtig?
Mhm. Ja. Stimmt.
Die heißen wie? Darfst du das sagen?
Ja, klar. Elisa und Julius. Elisa ist jetzt fast 16 und Julius ist 14. Und Elisa ist gerade abgehauen von zu Hause und hat ein tierisches Drama gegeben.
Du bist geboren als Johann Wendt. Wer hat denn den Namen wann wie abgeschafft?
Also man muss ehrlich sagen, in der Zeit, als ich geboren wurde, war Johann wirklich ein exotischer Name.
Der ist so schön.
Ja, ich finde, inzwischen ist das natürlich hoffähig und gesellschaftlich geworden. Und viele junge Leute heißen auch Johann. Aber ich bin eines von 9 Kindern. Ich habe 8 Geschwister. Das heißt, wir haben uns untereinander immer Spitznamen gegeben. Und weil ich selber Johann nicht aussprechen konnte, als ich klein war, habe ich immer selber Joja gesagt. Das ist geblieben. Und Joja ist eben seitdem auch inzwischen meinen Pass eingetragen. Meine Lehrer haben es gesagt, meine Eltern, meine Lehrer. Und das ist jetzt so geblieben.
Joja. 8 Geschwister. War das Halligalli zu Hause?
Ja, aber sowas von. Wir haben uns natürlich untereinander immer selbst erzogen und sind auch irgendwie uns selbst überlassen worden, mehr oder weniger. Am Ende hat es mir zum Vorteile gereicht, weil ich natürlich dadurch nicht so ein Klaviernerd geworden bin, sondern viel Social Life bei uns zu Hause.
Wie waren das? Ich meine, 9 Kinder. Jedes Haus hat ja eine Maximalkapazität. Hattet ihr so 3er-Kinderzimmer?
Nee, also man muss sagen, das ist Patchwork gewesen. Also mein Vater war 3-mal verheiratet, aber wir sind dann zeitweise wirklich zusammen aufgewachsen. Es war ein Riesenhaus mit kleinen Zimmern und einer lebte Harry Potter-mäßig unter der Treppe. Und also jeder hatte so sein Zimmer und es war aber ein super Tohuwabohu. Wir haben heute noch einen glänzenden Kontakt.
Papa 3-mal verheiratet und Arzt, Mutter Sängerin. Mhm. Du hättest auch heute so nicht im blauen Anzug mit Anstecktuch, sondern im weißen Kittel vor mir sitzen können. Orthopäde hättest du auch werden können, oder?
Es war ein schwerer Tag für meinen Vater, als ich mir eröffnet habe, dass ich Musiker werden will. Und klar, ich meine, meine Geschwister sind, haben alle einen ordentlichen Beruf ergriffen und die sind dann Rechtsanwälte, Ärzte, Lehrer und so Zeugs geworden. Und ich bin halt Musiker geworden, weil mein Vater so weise war, dass er gesagt hat, wenn du das wirklich machen möchtest, dann tu's.
Können wir später noch ein bisschen intensiver drüber sprechen. Dein erster Klavierkontakt war mit 4. Wie ging das denn? Kannst du dich noch daran erinnern? Hat dich jemand hochgehoben auf diese Bank?
Absolut kann ich mich daran erinnern. Ich weiß noch genau, wie ich meine Schwester grenzenlos bewundert habe, wie sie Klavier spielte. Sie war wunderschön, 2,5 Jahre älter und spielte wie ein Engel. Und ich wollte das auch. Und ich kam gerade eben an die Tasten oben und habe dann so versucht, die zu erreichen. Und als ich sie dann erreicht habe, dann drückte man sie runter und dann kam was, da kam da was raus auch. Das ist das Schöne am Klavier, so ein intuitives Instrument. Deswegen rufe ich Ihnen auch zu, meine Damen und Herren. Sie müssen unbedingt sich mal davor setzen und einfach mal die Tasten runterdrücken. Das ist ein wahnsinniges Erlebnis. So für mich damals als 4-Jähriger und da bin ich dran geblieben. Ab da war ich dann gefangen vom Klavier.
Das ist der Mann, der heute Vormittag Werbung fürs Klavierspielen, für die klassische Musik machen wird. Das ist Joja Wendt, ein Könner an diesen schwarzen und weißen Tasten. Der Mann ist Pianist, Komponist und zu Gast bei uns im HR1 Talk.
Der HR1 Podcast. Aber wir senden auch täglich live.
Joja Wendt ist 51. Joja Wendt ist Pianist und Komponist. Der ist zu Gast bei uns im HR1 Talk. Dein Arbeitsmittel ist das Klavier. Und du hast es gerade schon beschrieben. Du hast die Hände so über den Kopf gemacht und hast erklärt, wie das war als kleines Kind, als du das erste Mal auf die Tasten gehauen hast. Klavier. 7 Buchstaben. Was bedeuten die für dich?
Ja, damals, es war übrigens tatsächlich damals ein Klavier. Es gibt ja auch noch den Flügel. Inzwischen spiele ich an einem Flügel, der ist ja noch größer, da sind die Saiten liegen dann, während beim Klavier sind sie ja aufrecht, senkrecht. Man muss sich das so vorstellen. Ich bin klein und es gab noch keinen Computer so richtig und ne, in der Zeit. Und das war meine Welt. Und ich war auch richtig so ein Klavier-Nerd, der nächtelang Klavier gespielt hat. So wie eben heute junge Leute im Computer spielen. Da habe ich Sachen entdeckt, Geschichten erfunden und solche Sachen.
Der Mensch, Joja, muss essen, der muss trinken, der muss atmen, um zu existieren. Musst du Klavier spielen, um zu überleben?
So war es bestimmt mal, das muss man sagen. Also ich hatte richtig so einen Jeeper, ich brauchte das, um ausgeglichen zu sein, so wie jemand süchtig ist nach Zigaretten und weiß ich was.
Süchtig? Also gibt es Entzugserscheinungen?
Ja, es gab richtig Entzugserscheinungen. Ich habe gemerkt, dass ich unruhig wurde, unausgeglichen, wenn ich nicht Klavier gespielt habe. Das ist wirklich so. Jetzt inzwischen hat sich das Gott sei Dank relativiert, aber damals war es so, dass sogar auf Hochzeitsreise wir auf einer einsamen Insel waren und ich kein Klavier hatte und plötzlich so.
Wo wart ihr denn?
Hunger, wir waren im südchinesischen Meer, Malaysia damals und da war so eine kleine Insel und ich hatte Unruhe, ich musste die Finger bewegen und da hat mich so ein Führer mit einer Machete durch den Dschungel, weil auf der anderen Seite der Insel war ein 5-Sterne-Resort mit einem Keyboard und dann hab ich den gesagt.
Also das hast du gewusst?
Das haben die mir erzählt, weil sie gesagt haben, ey Leute, ich schaff's nicht mehr, ich muss hier raus. Hier läuft was schief. Und dann habe ich mich hingesetzt gespielt und dann war das Leben hatte wieder einen Sinn.
Was passiert denn dann mit dir? Also gehen wir mal diesem Junkie nach, ja? Der Junkie sucht das Klavier, er kriegt mit der Machete Weg frei, geräumt zum nächsten 5-Sterne-Resort, weil er selbst eben ein bisschen einfacher unterwegs sein wollte und da kein Klavier war. Was passiert denn dann in dir, dieser Erlösungseffekt, den ein Junkie eben hat? Ja, ist das bei dir genauso?
Ja, das ist tatsächlich so. Und ich habe auch mit vielen Kommilitonen damals im Studium darüber gesprochen. Das ist der Sound und dieses haptische Gefühl, wenn man da drauf geht und plötzlich so ein S-Major in Quad-Voicing spielt und dann klingt das so, wow, das klingt nach Welt. Und
ein was für Zeug?
Das ist ein Akkord, ein gewisser Akkord. Ein offen klingender Akkord, wenn ich ihn spiele, wirst du dir sagen, boah, wie klingt das gleich. Oder so ein Moll 7, 9, 11er. Und ich habe wirklich, und deswegen ist es eigentlich auch eine clevere Frage, meine Urlaubsorte immer schon nach Klavieren ausgesucht. Das heißt, ich wusste, da steht ein Klavier oder da ist zumindest eine Kneipe wo ich spielen kann. Ja, vorher Recherche. So, inzwischen ist Gott sei Dank so, dass ich meinen eigenen Flügel immer mit habe.
Nee.
Ja, wirklich, ich schwöre.
Immer mit so einem Truck hinterher oder wie?
Ja, wir haben tatsächlich einen Sprinter in diesem Fall. Der wird hochklappt rein, großer Konzertflügel. Und wo ich spiele, jetzt zum Beispiel auch in der Alten Oper in Frankfurt am 6. April. Habe ich immer meinen eigenen Flügel dabei tatsächlich. Und das empfinde ich als großes Privileg, dass das überhaupt möglich ist.
Ich finde ja, ihr habt als Klavierspieler, als Pianisten ein absolutes Privileg. Ihr setzt euch irgendwo, irgendwann. Irgendwie, in irgendeinem Zustand, an irgendein Klavier, an einen Flügel, an ein Keyboard, an sonst was und macht pling, plang, plong und dann gucken alle. Und ich finde das wirklich total schön, wenn das jemand kann. Wie ist es denn aus deiner Sichtweise? Findest du das auch schön, dass die anderen das schön finden?
Also ich finde vor allen Dingen schön, dass da tolle Momente draus kommen. Ich habe zum Beispiel gerade neulich mit dem Kollegen Leith Aldin, der ein großartiger Sänger ist und den man ja eigentlich auch kennt aus von tollen Popsongs, aber der hat dann an dem Abend, irgendwie nachts um 3, da haben wir gespielt, die Eröffnung des Classic Open Airs auf dem Gendarmenmarkt in Berlin, was ja auch schon toll ist mit dem Ambiente und 6000 Leute. Und nachher haben wir noch gesessen an der Hotelbar und er hat einen Blues gesungen und ich habe dazu gespielt. Das sind die Momente, wo man denkt, wow, das ist toll, dass man Musiker geworden ist, dass man das erlebt. Wir haben uns nur in den Armen gelegen danach und die Leute sind natürlich ausgeflippt. Das war sensationell. Also das sind die Momente auch, wenn man in so Kontakt kommt mit Joe Cocker zum Beispiel oder solchen Leuten wie Chuck Berry, so Rock-Roll-Legenden, wo einfach die Musik und die Liebe zur Musik einen verbindet, ne? Weil das sind auch nur Musiker, sind zwar Weltstars, aber Musiker.
Joe Cocker hast du ganz nah kennengelernt, darüber können wir später auch noch reden. Joja Wendt ist mein Gast heute, das ist der HR1 Talk.
HR1. Genau meins.
Der Talk mit Marco Schreil und zu Gast heute ist der Klavier-Junkie, das haben wir gerade schon offiziell geklärt. Joja Wendt ist da. Joja, zwei Kinder hast du, andere Eltern, die setzen sich auf die Bettkante, die lesen Geschichten vor, die singen vielleicht auch mal was. Hast du deinen Kindern jemals was am Klavier vorgespielt, dass sie bloß einschlafen?
Nicht, dass die bloß einschlafen, die haben sich das gewünscht von mir tatsächlich.
Papa, spiel mal.
Papa, spiel. Und das ist ganz entzückend, muss man sagen. Ne? Und die haben immer gesagt, wenn sie ins Bett mussten, sag mal, kannst du noch was spielen für uns? Das ist immer so schön, wenn du dann spielst und wir dann so wegdämmern. Ne? So, also das war für die, sag mal, ein Zeichen dafür, wir sind zu Hause, wir sind geborgen, alle sind da und alles ist schön.
So, und jetzt kommt die Frage an den Papa, wo ist dann die Stelle, wo man sanft einfach aufhört? Also ich kenne das auch von Patenkindern, ja, da wird eine Geschichte erzählt, dann haben die deinen großen Finger in der Hand und du denkst, jetzt lässt er langsam los und dann kann ich den Finger wegnehmen und dann so, du musst weitererzählen.
Ja, genau. Nein, ich habe das tatsächlich, also ich habe dann auch so meine Techniken, dass ich erstmal was spiele und was so fließt und was dann so langsam auch im Pianissimo, also sehr leise dann ausklingt und ne, und wenn ich dann merke, da ist noch Bewegung, dann kann man es nochmal aufleben lassen. Also irgendwie so. Aber ich habe dann auch die Stücke gespielt, übrigens jetzt auch von der neuen CD, die dann so Eigenkompositionen, die dann auch sehr, es gibt zum Beispiel ein Stück, das ich meiner Tochter richtig gewidmet habe, ne? Also was sie dann auch immer hören wollte. Meine Tochter heißt Elisa und das heißt eben dann auch sinnigerweise für Elisa.
Ha! Ne? Dann haben wir also die Geschichte jetzt geklärt. Du darfst an dieser Stelle ja auch ein Wunsch loswerden. Also ich kann kein Klavier spielen. Ich konnte früher mal Blockflöte und ein bisschen Geige, nützt aber bei Bruno Mars und Uptown Funk nichts, ne?
Ah, nee, das ist nichts. Aber ich fand das eine tolle Performance. Übrigens habe ich das gesehen beim Super Bowl, wo er mit Beyoncé, das sollte sich übrigens jeder mal angucken. Das ist echt eine tolle Performance. Und das Stück habe ich mir sehr gewünscht, weil es hat übrigens auch gerade einen Grammy gekriegt.
Ja. Super Typ, wirklich ein super Typ, gemeinsam mit Mark Ronson, Uptown Funk für Joja Wendt. Schön, dass du da bist. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk. Joja Wendt ist zu Gast bei uns, das ist der HR1 Talk mit einem Pianisten, einem Komponisten und über genau diesen Part deines Lebens würde ich gern mit dir ein bisschen intensiver sprechen. Komponieren im Jahr 2016. Was ist eigentlich wichtig, um ein Klavierstück herzustellen?
Also ich werde ganz oft gefragt, ne, wo hast du deine Ideen her, wo kommst du her? Gerade in China, wenn ich in China bin, da haben die hier wirklich, da leiden die Leute darunter, dass sie eigentlich kreativ sein wollen, ne, und eben viel reproduzieren. Und mir ist aufgefallen, dass Pianisten in der heutigen Zeit eben viel Musik spielen, die früher mal komponiert wurde. Also gerade in der Klassik eben, es ist ja viel, die spielen dann Rachmaninoff, Liszt oder Bach oder Mozart oder keine Ahnung.
Machst du ja nicht.
Mache ich in dem Sinne nicht. Natürlich habe ich das alles mal gelernt, aber ich versuche jetzt eben, weil die Pianisten damals und die Komponisten haben eben ihre eigene Musik auch gespielt, weil es eben Komponisten waren. Also ein Rachmaninoff hat seine eigene Musik im Konzert gespielt. Und ich habe gedacht, das ist so über die letzten Jahre so ein bisschen verloren gegangen. Dann könnte man doch eigentlich heute wieder Dinge komponieren, aber zwar mit der Kompositionstechnik von damals, aber mit den Hörgewohnheiten von heute. Denn heute ist sehr viel mehr Rock, sehr viel mehr Rhythmus drin. Warum kann man nicht mal so ein Klavierstück à la AC/DC machen? Ich hab zum Beispiel auf dem Wacken Open Air gespielt. Warum kann man nicht mal alleine am Klavier am Wacken Open Air spielen?
Warst du schmutzig?
Nein, ja, es hat halt geregnet, wie immer. Aber die anderen waren schmutzig.
Wie ist das denn, wenn du jetzt von Rachmaninow, wenn du von Beethoven sprichst, das, was du jetzt produzierst, ist das Musik, die unsere Nachfahren in 300, 400 Jahren hören?
Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich animiere natürlich die Leute dazu, das auch zu spielen. Es gibt also ein paar Stücke, wo ich sage, das ist wirklich ein Stück, da würde ich mir wünschen, dass andere Leute das auch spielen. Deswegen lehre ich die jetzt auch über eine Online-Academy, über eine Online-Schule. Man muss also auch die heutige Zeit ein bisschen nutzen, auch die Hörgewohnheiten von heute. Filmmusiken, Werbung, Pop, alles das, was man jetzt hier auch im Radio hört. Auch so ein Bruno Mars-Song. Mhm. Der inspiriert mich auch, das Ganze mal aufs Klavier zu übertragen. Und das macht eben heute keiner.
Wir können uns das gerne mal anhören. Jojas Klaviermusik heißt dieses Album, das du gemacht hast. 16 Songs sind da drauf. Unter anderem das Geisterhaus. Das klingt so.
Ist von AC/DC.
Ich wollte gerade sagen, wie viel Rock, Pop. Ja, genau, das hast du so ein. Hast du geklaut?
Ich habe den Anfang mich inspirieren lassen. Das ist ein anderer Anfang, den er spielt normal. Aber er macht es ja auf der Gitarre. Aber ich habe gedacht, warum kann man das nicht mal aufs Klavier oder auf einen symphonischen Zusammenhang setzen? Zum Beispiel hier diese Repetition hier, ne? Mhm. Das rockt doch richtig los.
Wann fällt dir das ein?
Das ist eine schwierige Frage, weil so ein kreativer Prozess ist eine Mischung aus eine Idee haben und die dann aber auch umzusetzen. Das ist dann, komponieren ist dann ähnlich wie eine Filmmusik komponieren, schon ein bisschen Arbeit.
Popmusiker, die verarbeiten ja Launen, Lieben, Lebensphasen. Mhm. Machst du das auch?
Ja, natürlich, klar. In dem neuen Album sind ganz viele Themen meines und auch des allgemeinen Lebens drin. Man muss ja Musik auch sehen als ein Transportmittel der Emotionen und unserer Sehnsüchte und das, was uns umtreibt und so. Das ist das Schöne an Musik, dass die eben das alles ausdrücken können. Mhm. Also hier beim Geisterhaus zum Beispiel kommt auch ein Kind auf die Bühne und macht mit mir sozusagen auf dem Klavier richtig Geistersound, so Grusel. Und ich spiele dieses Stück auch mit LED an den Fingern. Und da ist alles dunkel, man sieht nur die Finger im Dunkeln und so weiter. Also es ist auch visuell richtig, richtig toll. Mhm. Und ich habe immer eine große Leinwand, wo das übertragen wird auf die Leute. Also wenn man so will, so von der ganzen Idee her, will ich die Klaviermusik den Leuten schon näher bringen.
Joja, kann man komponieren lernen?
Bis zum gewissen Grade kann man natürlich Kompositionstechnik lernen, aber am Ende ist es natürlich immer eine persönliche Geschmackssache auch und so weiter. Also als ich zum Beispiel die Filmmusik für die Sieben Zwerge gemacht habe von Otto Walkes mit dem Hey Zwerge, Hey Zwerge, Hey Zwerge ho und solche Sachen, das ist schon so, dass man dann sehr genau auch zum Beispiel auf Otto hören muss und das ist dann so ein Ding aus dem Moment heraus. Ich weiß nicht, ob man dann sowas wirklich lernen kann. Das ist, aber man muss natürlich das nachher diese Technik lernen, das auch in Musik zu fassen. Das wohl, das kann man.
Joja Wendt, zu Gast im HR1 Talk.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Wer den HR1 Talk kennt, der weiß, in unserer Sendung gibt es immer was zum Auspacken. Wir haben so ein Geschenk, Joja, ein akustisches, für dich jetzt auch. Das Überraschungspaket ist der Überraschungsgast am Telefon. Hallo in die Telefonleitung.
Hallo.
Sie kennen Joja Wendt dienstlich, ne?
Das ist korrekt.
Wie gut lässt sich's mit dem arbeiten?
Prima, lässt sich mit Joja arbeiten. Das ist immer spannend.
Hast du schon erkannt?
Ich weiß natürlich.
Wer ist es denn?
Jörg Achim Keller. Das ist der großartigste und der beste Musiker, den ich kenne. Jörg, ich flipp aus. Was machst du hier?
Hey Joja, ja, was mache ich? Ich überrasche dich. Ich bin das Geschenk zum Auspacken sozusagen.
Ja, Herr Keller, ich muss Sie jetzt eigentlich auch gar nicht mehr vorstellen, weil Joja Wendt hat Sie erkannt und halb Hessen wahrscheinlich auch. 2002 bis 2008 waren Sie Chef der Big Band des HR, richtig?
Das ist korrekt, ja, genau.
Und er hat es gerade angesprochen, Sie arbeiten ständig zusammen. Jetzt gerade haben Sie für sein aktuelles Album gearbeitet. Da haben Sie die Babelsberger Filmorchestermusiker dirigiert. Wie ist es denn jetzt, wenn Joja Wendt da mitmischt? Was machen Sie, was macht er?
Also die Musik, die Komposition, die Ideen für die Stücke, das alles kommt von Joja und im Prinzip ist die Musik schon da. Das Klavier ist da oder im Fall dieser Sieben Zwerge Filmmusik, da war sehr, sehr viel vom Orchester im Prinzip schon vorgegeben. Meine Aufgabe ist es, umzusetzen mit dem Orchester, also Dinge dazuzufügen, Stimmungen zu verstärken, Sache vielleicht fadiger zu machen und auch in Absprache mit Julia. Das ist halt, was unsere Arbeit, finde ich, auszeichnet, dass wir also hin und her die Bälle uns zuspielen. Oft.
Herr Keller, wie geht denn das? Da kommen doch zwei Alphas aufeinander, oder?
Null.
Ja, man muss wissen, wann wer führt, glaube ich. Wenn ich jetzt tanzen könnte, würde ich sagen, das ist wie am Tanzen, aber ich habe keine Ahnung von Tanzen. Joja gibt es zunächst mal vor und dann mache ich, aber es ist halt echt eine Absprachefrage. Und manchmal trifft man schwarz, manchmal trifft man daneben, aber das muss man dann eben bei der Aufnahme rausfinden. Ne?
Aber Jörg Achim ist der Beste. Meine Damen und Herren, wenn Sie das, Jörg Achim Keller, merken Sie bitte den Namen. Also ich kann zum Beispiel Ihnen ein Vorbild geben. Ich habe so ein paar Stücke wie zum Beispiel den Eskimo-Song. Es gibt einen Eskimo-Song, den kann auch jeder spielen, weil der wird mit Fäusten gespielt, weil der Eskimo hat ja vergessen, seine Fausthandschuhe auszuziehen, also das Stück gespielt hat, nur auf schwarzen Tasten. So, das habe ich Jörg erzählt, habe gesagt, pass mal auf, jetzt ist hier ein Stück, das ist pentatonisch, also relativ einfache Melodie und so weiter und handelt von dem Eskimo. Und was macht Jörg Achim Keller? Der spielt, sagt, ohne dass ich das mir gewünscht hätte oder so weiter, lässt die Geigen so ganz hoch im Flageolett spielen. Flageolett heißt so ganz hohe Töne, die so nur so leicht angestrichen werden. Und das nennt man unter Streichern das ewige Eis. Und genauso klingt es. Man sieht diesen Eskimo durch das Eis und so. Das ist genial.
Das ist von dir dann ziemlich schnell akzeptiert, wenn er das vorschlägt.
Sofort. Habe ich jemals was ausgestrichen, was du gemacht hast?
Also fast nie. Also, gut, manchmal ist es einfach ein Übermaß an Dingen. Also manchmal, also wenn ich sitze und schreibe, es ist ja so ein Prozess, man weiß, was man tun muss. Wenn man sich besprochen hat, dann sitze ich erstmal ein, zwei Tage allein damit. Und im Zweifelsfalle gebe ich eine Idee noch extra rein. Wenn sie rausfällt, fällt sie raus. Aber ich gebe lieber eine zu viel als eine zu wenig, sagen wir es mal so.
Herr Keller, so ein Duo, ja, ist ja nur erfolgreich, wenn man auch ganz ehrlich zueinander ist. Wie stellen Sie das denn an, ihm ganz ehrlich zu sagen, wenn Ihnen was nicht gefällt?
Genau so. Ich sag's einfach.
Oder das war nie.
Nein, aber oft ist es einfach auch so, dass man selbst vielleicht auch manchmal zweifelt oder sagt, das kann mir genauso gehen, dass ich sage, was denkst du? Linke Abzweig, rechte Abzweig, was meinst du? Oder meinst du, dass das passt? Und da kann man einfach sagen, ja, finde ich gut oder nee, würde ich nicht machen. Und dann oft verstärkt das dann ein Gefühl, was der andere eh schon gehabt hat, aber das sonst wird er normalerweise nicht fragen. Also so läuft es eigentlich eher.
Jörg Achim Keller, ein Arrangeur der ersten Klasse, das zumindest sagt Joja Wendt auch über ihn. Wir müssen in der nächsten Stunde noch ein bisschen darüber reden, was er eigentlich ist. Hätten Sie mal noch einen Hinweis, ist der Mann jetzt mehr Schumann oder mehr Heesters? Also mehr Pianist, Komponist oder eher ein Entertainer?
Er ist Joja Wendt und das ist einmalig.
Das ist sehr schön gesagt. Dann ist es Jörg Achim Keller, das Überraschungspaket. Wir haben das Schleifchen aufgemacht und uns sehr gefreut über das, was drin war. Herr Keller, vielen Dank, schönen Sonntag.
Danke auch. Tschüss.
HR1 als Podcast und täglich live in Ihrem Radio.
Schönen Sonntag, wir sind mittendrin im Plaudern über die Musik, übers Komponieren, über die Sucht nach dem Klavier. Wir reden seit kurz nach 10, Joja Wendt ist infiziert, der ist Pianist und Komponist und wir haben so einen Steckbrief bei uns im HR1 Talk, bevor jemand zu uns in die Sendung kommt, dürfen den unsere Gäste ausfüllen. Da hast du geschrieben, lieber Joja, bei der Zeile sonntags um 10 mache ich normalerweise Frühstück für die Familie, steht dahinter. Was kommt denn bei euch auf den Tisch?
Erstmal hole ich Brötchen. Ich bin immer der Erste, der aufsteht tatsächlich.
Und du hast den Satz schon angefangen, du holst Brötchen.
Wirklich? Du bist ein Sonntagsbrötchenbäcker, Kaufer? Kaufer, Hund, Mitnehmer.
Ja.
Hund, Mitnehmer, Brötchenholer schneller. Es sei denn, mein Nachbar ist schneller, dann bringt er die Brötchen und dann brauche ich nur vor die Tür gehen. Also wir machen es wechselseitig. Ne? Wer schneller ist, bringt für unseren Nachbarn oder er mir Brötchen mit.
Und völlig egal, was für Wetter ist?
Völlig egal. Ja, mein Gott, dann regnet es halt ein bisschen. Ist nicht schlimm.
Gibt's Kaffee oder Tee?
Tee.
Für alle?
Für meine Frau und mich gibt es morgens Tee und meine Kinder trinken ja noch so Milch mehr.
So, jetzt gibt es bestimmt Menschen am Radio, die sind schon vor Mittag von heute spannend, was es zum Frühstück morgen gibt bei Ihnen am Tisch. Ob jetzt sich irgendjemand inspiriert fühlt, dass er dann morgen auch mal zum Sonntagsbäcker geht. Joja Wendt ist mein Gast. Wir reden noch eine ganze Stunde über Klaviermusik, über Emotionen, über das, was wir über klassische und Klaviermusik im Jahr 2016 wissen müssen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
HR1.
An einem Klavier in Hamburg hat alles angefangen. Mit 4 Jahren hat Joja Wendt zum ersten Mal in die Tasten gehauen. Der hat uns vorhin schon erklärt, da musste er sich ganz schön strecken. Da mussten die Hände über dem Kopf sein, um die Tasten zu treffen. Wann ging's los mit dem professionellen Klavierspielen, Joja?
Das muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein so fließender Übergang, dass ich das gar nicht genau terminieren kann. Ich habe natürlich immer schon während der Schulzeit Klavier gespielt und habe in Bands gespielt und habe dann viel geübt, habe mich nachts eingeschlossen in der Schule, habe dann auch sehr viel geübt sogar, habe dann in den Kneipen gespielt. Dann hat mich, wie gesagt, Joe Cocker mal entdeckt in so einer Kneipe. Dann habe ich da vor Tausenden von Leuten gespielt, wo ich dachte, boah, das ist ja, da geht ja was. Und dann, ja, dann entwickelt sich das so. Und dann kommt irgendwann der Punkt, das war bei so Anfang 20, wo ich meinem Vater gesagt habe, das möchte ich beruflich machen.
Wie hat er reagiert?
Der hat natürlich gedacht, das ist die Entscheidung ins wirtschaftliche Chaos und ins Verderben, ins wirtschaftliche. Aber mein Vater ist ein weiser Mann und hat gesagt, wenn du es machen willst, dann mach es, aber dann auch richtig. Du musst ins Ausland studieren und ich möchte, dass du es richtig lernst. Und deine Steuererklärung musst du machen.
Und so hast du deine Frau kennengelernt. Die Geschichte kennen wir schon. Dein Vater hat es wirklich ganz, ganz schlau angestellt. Der hat dich in den Flieger gepackt und ist mit dir in den Süden der Vereinigten Staaten gereist. Was dann passiert ist in New Orleans, das musst du erzählen.
Ja, also man muss erstmal sich das so vorstellen, mein Vater hat gesagt, okay, wenn du das machen willst, dann möchte ich jetzt mit dir auch einmal in die Wiege des Jazz nach New Orleans reisen und ist mit mir zu zweit, also wir beide, mein Vater und ich, und haben meine anderen Geschwister ja erstmal ein bisschen sparsam geguckt, so nach dem Motto, wieso der jetzt mal mit dem Vater alleine, und dann ist er mit mir dahin und haben dann da eine herrliche Woche in New Orleans, das war noch vor der Flut, wurde also wirklich da ein Traum.
Immer jetzt wunderbare wieder. Stadt.
Eine wahnsinnige Stadt mit viel Musik an jeder Ecke und Marching Bands und dann gab es zum Beispiel einmal abends sind wir dann Richtung Hotel und dann war rechts noch so eine kleine Kneipe und da saß eine Pianistin im Hinten und der Barkeeper drin. Da sind wir schnell rein und wollten noch ein Bierchen trinken und dann habe ich die Pianistin gefragt, ob ich auch ein Stück spielen kann und dann hat sie mich, ja, das ist gleich zu Ende, okay, dann spiel mal. Dann habe ich gespielt, ein bisschen was Rockigeres, das haben ein paar Touristen gesehen, die draußen vorbeiliefen, dann kamen also 5, 6 Leute rein, stellten sich ums Klavier, sangen mit, ja, und das haben mehr Touristen gesehen, dann kam die Kneipe, wurde immer voller, dann legte sich die Pianistin noch auf den Flügel und sang ein Lied wie Michael Pfeiffer und die alle, oh, das fand ich eigentlich noch toller. Mein Vater saß am Tresen und kriegte ein Freibier nach dem anderen. So. Und dann am Ende des Abends hat er gesagt, weißt du was, Joja, ich glaube, du sollst Musiker werden, da habe ich am Ende sogar noch was von.
Schöne Geschichte. Im Sperl in Hamburg hast du dann als junger Kerl gespielt, um dir so ein paar Mark nebenbei zu verdienen. In diesem Sperl ist dir, glaube ich, tatsächlich Joe Cocker über die Füße gelaufen. Wie war das?
Also es war sogar noch nicht mal so, dass ich da ein paar Mark nebenbei verdient habe, sondern da wurde man in Drinks und Hochprozenten bezahlt. Ich war der Haus- und Hofpianist. Noch zu Schulzeiten war das so. Und da diese Kneipe bekannt war, so in der Hamburger Szene, habe ich da auch Otto Waalkes kennengelernt. Udo Lindenberg war immer zu Gast. Die Sänger und Pianisten, die da in Hamburg rumliefen. Und eben auch Weltstars, die einen Day Off in Hamburg hatten. Und er kam eben rein, Joe Cocker, hörte mich da spielen, kam zu mir dann und sagt, ob ich nicht nächsten Tag sein Vorprogramm machen könnte, weil der sei ausgefallen. Ja. Und bin am nächsten Tag mit meinem Klavier vor tausenden von Leuten alleine dahin. Und die Leute haben mich so toll aufgenommen. Die sind abgegangen. Und ja, und ich war jung, ne? 18, 19 oder sowas. So, mit so einer Mähne noch und so. Und da habe ich gedacht, oh, da geht was. So, das willst du richtig beruflich machen. Und du kannst alleine tausende Leute unterhalten.
Das hat fast 10 Jahre gedauert. Und dann bist du so richtig auf Tour gegangen mit ihm. Du hast das Vorprogramm für eine längere Zeit gemacht. Du konntest den Mann, den es seit einem guten Jahr nicht mehr gibt, ja, den konntest du jeden Abend beobachten. Was hast du da gesehen?
Also das ist ein Vollblutmusiker. Also ich habe ihn richtig kennengelernt, wie ein Typen, der echt das Herz auf dem rechten Fleck hat. Man muss wissen, der hatte ja auch eine schwere Zeit. Er hat auch viel getrunken in der Zeit. Als ich aber ihn kennengelernt habe, hatte er eine Frau, die ihn ziemlich trocken hielt, so nach dem Motto, ne, also hier ist, läuft nichts.
Und
die so
auf ihn aufgepasst hat.
Hatte er auf ihn aufgepasst. War es auch gut so. Und er war auch echt gut drauf, war immer lustig, sehr netter. Und wir haben oft zusammengestanden. So. Er sagt so, hey Joja. Ich so, hey Joe. Ein super Typ. Man darf auch nicht vergessen, in der Band spielte ja auch John Miles. Music was my first love. Mhm. Ne? Der spielte ja Gitarre und sang. Und der Saxophonist von Tina Turner, der ist dann immer bei mir im Vorprogramm schon eingestiegen, ne? Und hat mit mir gespielt. Die Leute sind ausgeflippt. Also für mich ein wahnsinniges Erlebnis, in diese Familie mit einzutauchen.
Ein Joe Cocker Song. Welchen sollen wir denn spielen?
Man kann ja Unchain My Heart zum Beispiel.
Nehmen wir.
Wirklich?
Ja, machen wir jetzt. Unchain My Heart. Joe Cocker. Und jetzt strahlen die Augen von Joja Wendt, weil erstens hat er unser Musikprogramm gerade bestimmt und zweitens kann er sich so ein bisschen erinnern. Das ist der HR1 Talk. Schön, dass Sie bei uns sind.
Unchain my heart, cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, step me free.
Der HR1 Talk mit Joja Wendt, dem Pianisten, der am 6. April in der Alten Oper in Frankfurt zu Gast sein wird. Wir machen jetzt das, was du, Joja, als Staccato ist so tak, 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 tak. Richtig?
Ja.
Gut, das machen wir jetzt worttechnisch. Ich gebe dir Halbsätze vor und du machst sie bitte tak, tak, tak. Es kann auch mal tak, tak, tak sein. Zu Ende, okay? Mein liebstes Privileg als bekannte Person ist,
dass die Leute nett zu mir sind und freundlich.
Wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich
keine Haare, ich verliere die Haare oben.
Ja, aber ich meine, es geht schneller morgens.
Ja, sowieso. Da habe ich kein Problem.
Ich hasse es, wenn
Leuten auf einer Position und auf einer Haltung bestehen, nur weil sie diese Hausmeistermentalität.
Das war schon immer so und das bleibt auch so.
Das bleibt auch so und wird es nicht hinterfragen, genau.
Von meinen Kindern habe ich gelernt, dass.
Von meinen Kindern habe ich gelernt, dass das Leben sehr schön ist und sehr positiv und dass man die Dinge auch immer von einem anderen Blickwinkel aus sehen kann.
Der Erfolg, den habe ich verdient, weil.
Eigentlich ist es eine logische Folge meines Lebens.
Mein liebster Ort ist.
Zu Hause. Nein, es gibt natürlich viele tolle Städte, in denen ich gerne bin, aber zu Hause ist irgendwie am schönsten. Aber ich freue mich dann immer auch wieder wegzufahren.
Wie ist denn zu Hause? Gibt es da ein großes Sofa?
Da gibt es jetzt neuerdings ein ganz großes Sofa, das stimmt. Ja. Wir haben ein großes Sofa jetzt, wo alle drauf rumlümmeln.
Wenn ich eine Märchen- oder Fabelfigur sein dürfte, dann wäre ich gern
Peter Pan.
Warum?
Weil er fliegen kann und weil er auch ein positiver Männchen war, der die Welt verbessert hat.
Mein Glück ist?
Mein Glück ist mein grenzenlos pathologischer Optimismus.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
1,20 Euro.
Das Dumme an der Demokratie ist,
dass alle Leute mitbestimmen dürfen.
Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe,
ist an meinem letzten Geburtstag, dass alle Freunde, die ich eingeladen habe, gekommen sind.
China
ist drollig. Man guckt bisweilen in die Abgründe der Zivilisation.
Wie oft bist du dort?
Einmal im Jahr.
Und wahrscheinlich kannst du nicht mehr ins Restaurant gehen, ohne dass die sagen, Yo-Ya Van. Hat der Yo-Ya Van.
Nein, ich war halt zweimal in diesen großen, dieser wahnsinnig großen Fernsehshow. Ne? Dadurch,
Wetten das, diese chinesische Version.
Ja, ne? Nee, das war sogar noch größer als Wetten das. Das ist dieses Chinese New Year. Also das ist so Größenordnung Celine Dion und James Blunt so. Ne? Also das war wirklich groß. Und das als erster Deutscher eigentlich und erster Europäer auch, die mich da eingeladen haben. Und ich glaube noch nicht mal so sehr, dass ich da Europäer war, sondern das, was ich da gemacht habe. Nämlich einen Flügel zugeklappt, Tischtennisnetz drauf und zwei Weltmeister am Tischtennis haben den Rhythmus gemacht für das Stück. Da flippen die Chinesen aus.
Das wäre doch ganz schön mit Timo Boll zu machen, mit einem Deutschen.
Ja, haben wir vor und zwar am 16.04. bei Florian Silbereisen. Und in Deutschland haben wir das halt noch nie gemacht. Das ist eine wahnsinnige Nummer, weil ich nämlich auch mitspiele. Und wir machen dann Runde um den Flügel und da wird geschmettert und alles im Rhythmus der Musik.
Jetzt haben wir schon zwei wichtige Daten. 6.4. Alte Oper, 16.4. Yo-Ya bei Florian. Blumenwiese oder Skipiste?
Skipiste.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Frühaufsteher. Wecker klingelt, wenn die Kinder in die Schule müssen, 6:45 so.
Taxi oder Straßenbahn?
Ja, am liebsten Straßenbahn, aber manchmal muss es halt das Taxi sein.
Handy oder Festnetz?
Ah, Handy, weil ich so viel unterwegs bin.
Ist es auch am Bett?
Nee.
SMS oder anrufen?
Immer lieber anrufen, also lieber verbal.
Treue.
Ist wichtig im Hinblick auf die langjährige Beziehung, die ich natürlich führe seit 22 Jahren. Und das geht nicht anders, als wenn man treu ist.
Stefan Gwildis.
Oh, alter Kumpel, einer der charismatischsten Bühnenperformer, die ich kenne.
Meine größte Niederlage.
Ich habe Mathe-Leistungskurs gehabt und habe aber in der schriftlichen 0 Punkte geschrieben, wegen eines Blackouts.
Beim Abi?
Beim Abi. Und dann bin ich in die mündliche gekommen, aber da habe ich es dann wieder rausgerissen.
Im nächsten Leben wäre ich gern?
Meine eigene Frau. Dann hätte ich es gut.
Wird die jeden Tag verwöhnt?
Ah, sowas von. Sie hat sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen hat sie mich als Mann.
Ich würde gern mal einen Abend verbringen mit?
Wir beide sollten mal einen schönen Abend verbringen. Du kommst ja auch nach Köln in die Philharmonie vielleicht, wenn ich da spiele. Oder nach Frankfurt in die Alte Oper. 6.4.
Ich komme in ein Konzert. Das ist der HR1 Talk. Yo-Ya Wendt ist da.
HR1 als Podcast und täglich live.
Der Talk mit dem Pianisten und Komponisten Yo-Ya Wendt, der ist am 6. April in der Alten Oper in Frankfurt. Wir können es gar nicht oft genug sagen. Was kommt denn da auf uns zu?
Da kommt das unterhaltsamste, lustigste und vielfältigste Klavierkonzert, was Sie jemals gehört haben, auf sich zu.
Wenn das nach lustig und unterhaltsam klingt, dann klingt es doch auch wirklich nach Entertainer. Bist du eher der Entertainer als der Pianist?
Also am Anfang steht immer die Musik. Das muss stimmen und das muss niveauvoll sein und das muss einfach super sein. Alles drumherum darf man ruhig brechen. Also was ich zum Beispiel überhaupt nicht mag, ist diese von Pianisten so gern gepflegte Attitüde nach dem Motto, ja, und ne, so immer so einen auf dicke Hose. Also das finde ich nicht. Ich bin einer von denen, die Leute sollen auch wissen, was ich da jetzt spiele und was da für Probleme auf mich zukommen und warum das so schwer ist oder warum da was ist und warum ich dieses Stück gewählt habe und so weiter. Einfach so ein Blick hinter die Kulissen. Ich glaube, das macht auch die Sache dann spannend für die Leute.
Joja ist total spendabel. Der hat nämlich dreimal zwei Tickets mitgebracht und die bringen wir jetzt gern an die Frau und an den Mann. Können Sie gewinnen? Achtung, wenn Sie mir sagen, wovon Joja Wendt träumt, was wäre sein absoluter Traum? Den beschreibt er bei uns im schon zitierten Steckbrief. Den finden Sie im Netz unter hr1.de. Da kriegen Sie die Antwort und die plaudern Sie aus bei unserem Hörertelefon. Ist ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, aber funktioniert ja für Sie. Also, wovon träumt Joja Wendt? Was ist sein absoluter Traum? 0800 155 4 mal die 1, vorher unter hr1.de, nachspicken. Du hast vorhin schon gesagt, du bist so ein Typ für Glas halb voll und nicht halb leer, ne?
Ja.
Da passt ja dein Musikwunsch jetzt. Anastasia sollen wir spielen mit Absolutely Positively.
Absolutely Positively.
Kriegst du. Das ist also so eine Art gesungenes Lebensmotto für Joja Wendt, Anastasia. So now. Joja Wendt ist im HR1 Talk, dass du Klavier spielen kannst. Joja, das haben wir jetzt so langsam erfahren in den vergangenen anderthalb Stunden. Wie gut geht ein Tischtennis spielen noch?
Also es ist immer ein schöner Ausgleich, dass ich noch Tischtennis spiele und spielen kann. Ich spiele auch immer noch höchste Hamburger Liga im Verein tatsächlich.
Was ist denn die höchste Hamburger Liga?
Ja, also Verbandsliga ist das dann. Ne? Das ist die Stadtliga, wenn man so will. Und nur ist Hamburg eine kleine Stadt oder so. Aber ich spiele da immer noch mit, auch wenn die Youngster jetzt natürlich immer schneller und besser werden. Aber es macht einfach Spaß. Und Tischtennis ist ein toller Sport, weil man sich eben als Pianist da auch nicht so verletzt. Und man muss aber antizipieren, muss schnell sein. Ne? Die Reflexe sind da. Und man ist körperlich ganz schön angestrengt. Mhm. Und das macht echt Spaß. Aber ich bin auch, ehrlich gesagt, ich habe auch andere Sportarten, wo ich so ein Junkie bin. Also Tischtennis, aber ich bin jetzt auch leidenschaftlicher Kitesurfer, weil man eben da draußen ist und mit Wind und so ist toll.
Wann machst du das denn noch?
Ja, dann im Sommer und ne, dann fahre ich dann mit Kumpels an die Küste. Und
ja, so. Aber das Kitesurfen, ja, aber dieses Tischtennis spielen, da ist ein Turnier und da musst du hin.
Ja, also ich mache alles bei uns so. Ich habe jetzt Hamburger Meisterschaften mitgespielt. Immerhin letzte 8 gekommen wieder, ne? Und das ist dann am Wochenende im Januar. Da habe ich dann keine Tournee gehabt, sondern die geht ja jetzt erst los. Das heißt, da konnte ich mich noch ein bisschen drauf vorbereiten, auch dann abends immer mal spielen, wie man halt abends zum Sport geht, ne?
Trainierst du noch so richtig? Also verbesserst du dich auch noch? Oder ist das, was du jetzt kannst, alles nur noch so verwerten der Dinge, die man irgendwann mal gelernt hat?
Ja, ich glaube auch, es ist eher so. Also ich zehre natürlich noch von den vielen Jahren, die ich das schon mache. Also, dass mich jetzt noch richtig verbessert, glaube ich nicht. Da muss ich wirklich viel, viel trainieren.
Ja, vor allem, du sagst gerade, man verletzt sich dabei nicht. Das stimmt ja gar nicht. Also, man ist ja mit dem ganzen Körper dabei. Da kann man sich die Wade zerren, man kann sich den Adduktor aufreißen, man kann sich die Schulter verletzen. Da geht es auch richtig zur Sache.
Ja, schon, aber man ist halt nicht so wie beim Fußball oder beim Handball oder so direkt mit Körperkontakt und dass man dann umknickt und so. Also, das habe ich selten erlebt.
Bist du ehrgeizig?
Ehrgeiz ist immer so ein bisschen negativ besetzt.
Okay, also kannst du verlieren. Also kannst du nicht verlieren.
Ich versuche natürlich zu gewinnen, aber inzwischen ist man natürlich auch da. Früher wollte ich viel mehr gewinnen als inzwischen. Ich verliere auch übrigens auch öfter jetzt.
Dass du Tischtennis spielen kannst, dass du am Flügel sitzen kannst, das haben wir vorhin schon mitbekommen. Das ist dir von zu Hause mitgegeben worden. Dein Vater hat da alles richtig gemacht. Wir haben die Geschichte aus New Orleans gehört. Dass du überhaupt am Klavier sitzt und ich gucke jetzt auf deine Hände, ist ja dann aber auch ein Ergebnis deines Ehrgeizes. Was ist da wann mal so richtig kaputt gegangen an deinen Händen?
Ja, ich hatte mal einen schweren Autounfall tatsächlich. Da ist die linke Hand gebrochen. Und da haben die Ärzte auch gesagt, aber das ist sehr lange her.
Wie alt warst du da?
Da war ich Anfang 20. Und da haben die Ärzte gesagt, oh, also Pianist, das kannst du vergessen und so. Aber ich wusste irgendwie, ich schaffe das, weil ich auch Pianisten kannte, die, also es gibt zum Beispiel einen tollen Jazzpianisten, der hatte Kinderlähmung und spielt trotzdem ganz toll, ne? Auch wenn er nur drei Finger an jeder Hand. Und der hatte so seinen eigenen Stil. Deswegen hatte ich einfach auch so diese etwas romantische Vorstellung, irgendwie werde ich das schon schaffen. Und ich habe dann eben sehr viel gearbeitet. Und am Ende war, glaube ich, dieser Moment, dass mal alles auf der Kippe stand, war der Auslöser dafür, dass ich nochmal besonders mehr Gas gegeben habe. Ne? Und dann wirklich bis in die Nächte rein und dann morgens wieder und so. Das war wie so eine Initialzündung von, ey Leute, jetzt hast du den Schuss gehört.
Ich habe das neulich mit einem Freund erlebt, auf einer ganz anderen Ebene, der total gern Skateboard gefahren ist, Ski gefahren ist. Und er hat sich so schlimm das Kreuzband kaputt gemacht, dass man dem gesagt hat, sie werden da nie wieder richtig gut drauf stehen können. Vergessen Sie es einfach, machen Sie andere Sportarten. Der ist am Boden zerstört, versucht es irgendwie hinzukriegen. Für dich ist es das Nein zu deinem großen Berufswunsch, zu deinem Lebensinhalt gewesen. Was passiert mit so einem jungen Kerl, wenn er so nebenbei erfährt, das können Sie vergessen mit dem Klavierspiel?
Wir sprachen doch gerade schon über meinen grenzenlosen Optimismus. Ich hatte auch damals gedacht, ach Leute, von wegen nicht mehr Klavier spielen, kannst mir viel erzählen. Ich schaffe das schon irgendwie. So. Ne? Und ich sagte, ey, wieso denn? Ich mache jetzt hier erst recht, ich gebe jetzt echt Gas. Und habe dann hier mit so einer dicken Pranke, muss ich mir vorstellen, das ist eine Wahnsinnspranke, dann war die Mittelhand war gebrochen und so, dann sie mir drehte, dann habe ich hier so gespielt und hier rollten die Tränen runter, weil es so viel getan hat. So nach dem Motto, oh, du musst es doch irgendwie schaffen. Aber ich hatte halt den Willen zum Spielen.
Joja Wendt ist da im HR1 Talk.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Joja Wendt macht Musik am Klavier, am Flügel und das kann er richtig gut. Du hast zwei Kinder. Wie musikalisch sind denn deine Tochter und dein Sohn?
Also ich halte sie für sehr, sehr musikalisch. Es ist aber nicht so, dass wir sie zwingen, irgendwie ein Instrument zu spielen, sondern das sollen sie selber entdecken, so wie es bei mir auch damals war. Und Musikalität ist auch etwas, was einem in anderen Bereichen des Lebens hilft. Und das hat mit Auffassungsgabe und mit Synapsenkonzentration und so weiß ich was zu tun. Und man sagt übrigens auch, dass Kinder, die Musik machen, viel besser in der Schule sind.
Wie nimmst du das denn wahr als Musikexperte? Wie musikalisch ist denn das junge Deutschland?
Ich glaube, man könnte da noch was tun. Insofern habe ich jetzt eine Online-Klavierschule, gerade online. Das heißt, man kann sozusagen auf Jojas Piano Academy, kann man sich einloggen, weil ich glaube, jeder ist musikalisch. Man kann dann sozusagen mit dem iPad oder einem iPhone oder irgendwie einem Tablet sich auf ein Keyboard oder irgendwas in der Tastatur einloggen und dann sieht man von oben meine Finger und ich sage genau, pass auf, jetzt drückst du den Ton und dann kommt das Lied und so weiter. Man kann dann Lieder lernen, das ist das neue Lernen. Man muss nicht zu einer verstaubten Klavierlehrerin mit Dutt, die einem auf die Finger haut, sondern man kann das heutzutage wirklich über das Tablet machen. Und ich habe viele Jugendliche gesehen, also Stefan Gwildes zum Beispiel hat mir gerade neulich erzählt, sein Sohn sei zu ihm gekommen, das ist das neue Klavierlernen. So lernt man nämlich Klavier.
Und wie lernt man es denn dort? Also man lernt ja dann keine Noten zum Beispiel, sondern man lernt ja Grifffolgen, oder?
Ja, man lernt auch Noten, aber die Noten sind ja sowieso nur ein Hilfsmittel, um die Dinge abzuspielen. Also insofern kann man es auch dann gleich direkt sich abgucken, so wie ich es auch vom Klavierlehrer mir abgeguckt habe. Ne? Wie hält er die Hand? Ich sitze dann und erkläre und mache es ganz langsam vor und dann kann man das nachmachen. Ich wiederhole das, man kann zurückspulen und all solche Sachen. Sich PDFs runterladen und solche Dinge.
Ist das jetzt ein Must-Have oder ein Could-Be?
Es ist ein Must-Do.
Kostet aber auch Geld.
Kostet sehr wenig im Vergleich zu einer Klavierstunde. Das heißt, es ist monatlich irgendwas mit 20 oder so Euro. Und du hast ein All-You-Can-Eat. Wir haben da über 500 Stunden jetzt schon aufgenommen. Du kannst also so viel da reingucken und so lange du willst.
Und wenn ich das jetzt mache, dann kann ich tatsächlich irgendwann für Elisa dein Stück Nummer 2 vom neuen Album nachspielen, oder?
Ja. Genau. Du kannst innerhalb von einer halben Stunde schon die erste Melodie spielen.
Wir sind fast am Ende, Joja. Und das bedeutet, unsere Gäste dürfen etwas auswendig aufsagen. Wir haben leider es nicht geschafft, hier einen Flügel reinzuschieben. Dann hättest du uns auswendig was aufgespielt und wir hätten uns alle erfreut. Gibt es ein Lebensmotto, irgendeinen Satz, der dich schon dein ganzes Leben beschäftigt, der dir wichtig ist, den du unters Volk bringen möchtest?
Es gibt ein kleines Gedicht, was ich aufsagen könnte. Soll ich das sagen?
Ja.
O eminenter Tastenhengst, der du der Töne Schlachten lenkst und sie mit jeder Hand für sich zum Siege führst, dich preise ich. Du bist ein gottgesandter Streiter, ein Heros, ein Akkordarbeiter. Im Schweiße deiner flinken Finger bedienst du jene langen Dinger, die man gewöhnlich Tasten nennt und die, gleich wie beim Schach getrennt in Schwarz und Weiß ihr Dasein fristen, als Requisit des Pianisten. Doch nicht nur deiner Finger schwielen brauchst du zum Tasten und zum Spielen. Nein, was man meistens gar nicht glaubt. Du brauchst dazu sogar dein Haupt. Mal fällst, als ob du schlafen musst, auf deine stark gewölbte Brust. Mal fällst mit furchtbar irrem Blick, soweit es irgend geht, zurück. Und kommst du gänzlich in Ekstase, hängt dir ein Tropfen an der Nase. Und hast du endlich ausgetobt, hat dich das Publikum gelobt, verlangt begeistert nach noch mehr. Dann trittst du ab, bedankst dich sehr. Denn draußen gibt es im Foyer Klaviermusik auch auf CD. So, meine Damen und Herren, es gibt nämlich eine schöne CD von Joja Wendt. Und die heißt auch noch Klaviermusik.
Vielen Dank, lieber Joja. Wir müssen jetzt natürlich noch auflösen. Wovon träumst du?
Vor allem Auftritt in der Semperoper. Es wäre so schön. Ich habe da noch nie gespielt in der Semperoper. Wenn das jetzt mal jemand hört.
Im schönen Dresden. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Ja. Ich kreuze meine Finger. Damit sind die 3x2 Tickets weg. Am 6. April kommt Joja also nach Frankfurt in die alte Oper. Da sitzen also jetzt mindestens 6 Menschen, die schon mehr wissen über dich als alle anderen. Und damit ist die kleine Wette aufgegangen. Ich glaube, wir haben echt was gelernt heute Vormittag. Vielen Dank für deinen Besuch.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich heiße Marco Schreil. Schönen Sonntag Ihnen noch. Machen Sie es hübsch.
HR1 als Podcast und täglich live in Ihrem Radio.